Hallo zusammen, Boris hier. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen Unterstützer des Felgendrehern-Fans-Podcasts, und zwar Logistikbude. Logistikbude automatisiert die Verwaltung von Ladungsträgern, also Paletten, Behälter, Spezialgestelle und solche Dinge. Wenn ihr als Produktionsunternehmen, Logistikdienstleister oder Handelsunternehmen die Verwaltung eurer Ladungsträger immer noch manuell bucht und per E-Mail abstimmt, dann wird es höchste Zeit, mal zu überlegen, ob sich das nicht auch automatisieren lässt. Logistikbude weiß genau, wie das geht, denn sie sind genau darauf spezialisiert. Schaut am besten mal vorbei unter www.logistikbude.com. Hallo Abdi, herzlich willkommen zum Felgendreh und Fans Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hi Boris, danke für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Abdi, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Du hast verschiedene Stationen durchlaufen im Bereich Supply Chain Management, in der Industrie, insbesondere in der Automotive-Industrie. Wir kennen uns seit vielen Jahren, aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist eine Session, die wir gemeinsam gemacht haben im vergangenen Jahr. Du warst bei einer meiner Veranstaltungen in Frankfurt, beim Felgendreher & Friends After Work Event, und da hast du dich an der Diskussion beteiligt. Die fand ich super spannend, da wollte ich heute nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, denn du hast eine besondere Art und Weise oder einen Blick auf die Art und Weise, wie man Innovation und Digitalisierung ins Unternehmen bringt. Also aus Sicht eines Verantwortlichen für Supply Chain und Logistik in einem Industrieunternehmen hast du einen besonderen Blick darauf, wie man Innovationen einführt, wie man die Organisation aufbauen muss, wie man Innovationen, die es am Markt ja gibt, schneller ins Unternehmen bringen kann und da auch wirklich verfestigen kann. Denn häufig hören wir den Vorwurf, wenn jemand über eine Logimat beispielsweise geht, da gibt es so viele tolle Anbieter, so viele Technologien, so viele tolle Neuheiten, Innovationen und so weiter und so fort. Und wenn man dann einen Blick hinter die Kulissen im Unternehmen wirft, findet man zu wenig häufig davon wieder. Also häufig ist der Vorwurf, dass es zu lange dauert, Innovationen und Technologien, die schon am Markt existieren, tatsächlich ins Unternehmen zu bringen. Und diese Adaption dauert enorm lange und die Hürden sind sehr, sehr groß. Und deshalb möchte ich darüber sprechen, wie das bei dir aussieht, in deiner Erfahrung, was du viele, viele Jahre gemacht hast. Aber kannst du gerne ein paar Dinge gerne zu deiner Historie sagen, aus welchem Blickwinkel du kommst und warum du damit, mit dem, was du heute erzählst, nicht nur, keine Ahnung, vor 6 Monaten angefangen hast, sondern tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren auf die Art und Weise in Unternehmen Innovationen etablierst.
Ja, Innovation ist eine sehr, sehr spannende Thematik, weil letztendlich leben wir in einem Zeitalter, wo Innovation Tag für Tag sich erneuert und sich neu erfindet. Und da ist es ja auch interessant, auch für die Firmen, auch da mithalten zu können, weil es gibt viele Startups-Unternehmen, viele Technologieunternehmen, die auf dem Markt latest Innovations bringen. Allerdings, die Industrie an sich bringt es wenig, wenn die nur halt einmal Lösungen anwenden versuchen, die anderen aufgebaut haben, bis sie das verstanden haben, dauert zu lange. Daher ist eine einfache Formel, was ich entwickelt habe, ist just do it, also by yourself im Endeffekt. Versucht dann halt, sag ich mal, zu verstehen, zu lernen, was die Technologien dann halt Mehrwert bringen für die Unternehmen, und das dann halt in kleineren Teams dann halt im Haus dann halt aufbauen. Und diese Devise, wie du schon gesagt hast, versuche ich schon seit 2011, seit meiner Zeit bei Leica anzuwenden. Und über die Zeit dann halt, wo ich dann halt Richtung Automotive kam, also bei Deutz, aber auch bei Magna, habe ich immer eine eigene Abteilung dafür aufgebaut, in-house letztendlich Innovationen nach vorne zu bringen. Innerhalb der Supply Chain, aber auch unternehmensweit. Und da habe ich viel Value erfahren, wo ich dann halt der Meinung bin, dass jedes Unternehmen immer eine Kernzelle für Innovation braucht, um letztendlich dann halt das, was draußen passiert, nicht nur sich anzuschauen, sondern halt anzuwenden, zu probieren, mit den Start-ups-Partnern draußen dann halt auch die Innovation sogar für die Unternehmen zu adaptieren und nach vorne zu bringen. Das bringt Mehrwert für die Unternehmen in sich, aber auch für die Technologiepartner, weil letztendlich basieren ja die meisten Technologien auf Theorien. Und wenn man das Ganze mit Praxis, mit Real Case dann untermauert, dann ist das eine Win-Win für alle Beteiligten.
Das ist spannend, was du sagst, dass du in allen Stationen, wenn du jetzt mal wirklich bis 2011 zurückschraubst, zurückblickst, zurückblätterst, dass du in allen deinen Stationen dort erst diese Abteilung aufgebaut hast. Mit anderen Worten, das gab es vorher nicht. Du kamst rein als eine Supply Chain Verantwortliche, eine Supply Chain Führungsrolle. Aber die Art und Weise oder die Struktur dafür, was du dann gebaut hast, existierte nicht. Das heißt, du musstest sozusagen, als du reinkamst, sowohl bei Leica als auch bei Magna als auch bei Deutz, erstmal auch Leute überzeugen, dass das der richtige Ansatz ist. Rückblickend, hast du da viele Widerstände wahrgenommen, als du mit dieser Idee um die Ecke kamst? Weil es muss ja einen Grund gegeben haben, warum man vorher einen anderen Ansatz verfolgt hat. Oder gar kein.
Ja, im Endeffekt, wenn Führungskräfte in neue Rollen reinkommen, wird ja erwartet, dass eine Veränderung passiert. Und von Natur aus bin ich nicht der Verwalter, sondern ich schaue dann halt, was läuft gut, wie kann man das dann halt weiter dann behalten bzw. verbessern und was läuft weniger gut, was dann halt neu erfunden werden muss. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass meistens die Menschen bzw. die Abteilungen nach Funktion organisiert sind, in einer Art Silo-Box unterwegs sind und da dann halt ihre Themen nachgehen. Was ich aber immer schade finde, weil ein Prozess bleibt nie in einer, sage ich mal, in einer Silo-Rolle, sondern halt, gerade wenn man global unterwegs ist, über verschiedenen Bereichen, Abteilungen hin zu verschiedenen Partnern, weil wenn man von End-to-End-Supply-Chain redet, ist man in einem Prozess unterwegs, wo der Kunde, wir als Industriepartner, aber auch unsere Lieferanten, T1, T2, alle an einem Prozess arbeiten. Und da ist es spannend zu verstehen, wie könnte man diesen Gesamt-End-to-End-Prozess verbessern. Und dafür braucht man eben eine Abteilung bzw. einen Bereich, das über die Funktionen hinweg so einen global Blick dann halt, sag ich mal, auf die Dinge wirft. Und gerade dort sehe ich dann halt meistens Mehrwert, über die Grenzen hinweg dann halt, sag ich mal, Lösungen in Innovationen zu finden. Und dafür braucht man eine Abteilung, die dann halt genau sich das zu einer Bereich macht, so eine Funktion an sich, um die Ideen dann halt in dem Bereich zusammenzuführen und daraus was Großartiges zu machen. Zum Thema Widerstand, natürlich ist das neu für Unternehmen, wenn es dann halt heißt, ja, wir wollen einen übergeordneten Bereich schaffen, das dann die Themen zusammenführt, daraus Produkte und Prozesse bastelt und als Rollout dann halt für die gesamte Organisation zur Verfügung stellt. Ist für viele unbekannt, gibt Widerstände. Da muss dann halt Kommunikation betrieben werden, welchen Mehrwert hat man mit so einem Ansatz, aber zugleich auch dann halt auf den Mitarbeiter hören, wo die Bedenken sind und diese Bedenken dann halt zum Vorteil dann halt, sag ich mal, entwickeln. Ist ein Weg, was man gehen muss, dauert etwas, aber meistens wird das viel Erfolg dann halt bringen, aber auch die Mitarbeiter, die auch am Anfang gewisse Bedenken oder Widerstände gezeigt haben, sind am Ende davon überzeugt auch, dass dieser Weg dann halt der richtige ist. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass sie dann halt auch dafür am Ende brennen, weil brennen in Form von positiv dann halt dafür begeistert werden, weil für die selber gibt es Erleichterung in so einem Prozess, weil beispielsweise viele sich wiederholende manuelle Tätigkeiten kann man ja eine Lösung finden, wo dann halt eine digitale, sag ich mal, Systemlösungen halt viel, viel spannender und einfacher für alle ist. Auf der anderen Seite gibt es auch Themen, die es heißt, okay, ich habe es immer daran gedacht, keine wollte auf mich hören und jetzt habe ich endlich einen Platz, wo ich das präsentieren kann, beziehungsweise dann halt platzieren kann und mein Thema, meine Idee wird dann halt nachgegangen und gegebenenfalls sogar so ein Produkt geformt. Und da sind natürlich auch dann halt alle Mitarbeiter eingeladen, die kreativ sind, die was verändern wollen, die was bewegen wollen. Und in der Summe ist das für Menschen, die was bewegen wollen, dann halt das Richtige.
Dann geht es also auch im ersten Schritt ein bisschen darum, auch zu verstehen, wer dafür brennt, wer dafür in Frage kommt. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja eigentlich im Prinzip mit dem Material, also mit den Leuten gearbeitet, die schon im Unternehmen waren. Ist jetzt nicht so, als wenn du jetzt eine neue Abteilung aufgebaut hast, mit externen Leute dazu eingestellt hast, dazu gefiltert hast, sondern du hast mit existierenden Mitarbeiterstamm gearbeitet und hast die sozusagen, hast du rausgefiltert, wer von denen für sowas brennt, wer für sowas in Frage kommt, wer dafür auch eine Affinität hat, vielleicht Ambitionen. Da vielleicht ein paar Worte dazu, wie du vorgegangen bist. Oder hast du auch teilweise dann wirklich neue Stellen ausgeschrieben, um Leute von extern reinzuholen dafür?
Ja, also ich habe im Prinzip fast so 99% dann halt mit dem gearbeitet, was ich da vorgefunden habe. Weil jedes Unternehmen hat ja eine gewisse Know-how aufgebaut. Die meisten Unternehmen sind ja erfolgreich gewesen, weil die auf diesen wertvollen Mitarbeitern dann halt aufgebaut haben. Und jetzt geht es für mich dann halt als Coach, der dann halt in eine neue Rolle reinkommt, als Leadership dann zu schauen, was gibt es, wie kann man dieses Team befähigen, auf den nächsten Step zu heben. Weil es wäre zu einfach, wenn man Experte von McKinsey und Co. dann halt, sag ich mal, für ein paar Monate reinholt, gegebenenfalls die sogar in so ein Team mit einbaut, was auch ginge. Aber bis jetzt habe ich immer den anderen Weg gewählt, wo ich dann halt die existierenden Mitarbeitern da eingebunden habe, dafür auch für mich Zeit genommen habe, den Prozess zu verstehen, vieles kritisch zu hinterfragen, aber auch die hatten die Möglichkeit, auch meine Gedanken und meine Vorgehensweise kritisch zu hinterfragen. Und in dieser Zusammenarbeit entstanden halt auch super wertvolle dann halt Ideen, die dann zum Produkt wurden. Daher ist es immer wichtig, zuzuhören, zu verstehen, warum ist man diesen Weg bis jetzt gegangen, warum macht es gegebenenfalls Sinn, dann halt anders vorzugehen oder eine Mix daraus. Das Gute dann halt weiter verwenden und das, was dann halt besser zu entwickeln ist, dann halt auf eine andere Ebene zu heben.
Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, oder vielleicht kannst du es nochmal erklären, das ist jetzt keine Situation, wo Leute aus ihren existierenden Rollen komplett rausgenommen wurden, um Teil von diesem Innovationsteam zu sein, was jetzt andere Aufgaben hat als vorher. Das heißt, ist das sozusagen, läuft das parallel? Ist das sozusagen, man macht neben dem Tagesgeschäft auch noch diese Tätigkeiten in dem Innovationsteam oder wird man komplett rausgenommen aus der aktuellen Tagesaufgabe und sitzt dann in einem ganz anderen Team, das übergeordnet sozusagen sich um Innovationsthemen
Ja,
kümmert?
teils, teils. Zum Beispiel kürzlich habe ich ein gesamtes Supply Chain Team reorganisiert, wo ich ein Innovationsteam komplett als einen eigenen Bereich aufgestellt habe, weil ich gesehen habe, in der Verantwortung End-to-End-Einkauf bzw. vom Markt kommend Demand Planning über die Produktionsplanung, Materialplanung bis hin zu Einkauf braucht es ein Team, was autark mit allen Bereichen arbeiten. Und deswegen habe ich circa 18 Mitarbeiter zu einem Team geformt, die aus verschiedenen Funktionen zusammengesetzt wurden. Warum? Da hat man Spezialisten, die die Bereiche, die Funktionen kennen, aber als Team können die vieles besser analysieren, weil der Planungsexperte sitzt mit dem Einkaufsexperte in einem Team und machen gemeinsam Projekte. Projekte, die end-to-end gehen. Und das Team kann dann halt voneinander lernen, voneinander profitieren, in der Form, dass dann halt, sag ich mal, die Cases, die Use Cases, die in der Vergangenheit in der Funktion anders gelöst wurde, kann man heute dann halt mit dem Tipps, sag ich mal, von dem Planungsexperten, von dem IT-Guy, der dann halt auch in so einem Team dann halt beiwohnt, ganz anders gelöst werden, weil verschiedene Blickwinkel eröffnen auch verschiedene Lösungen. Und das daraus dann halt was Perfektes zu bauen, finde ich immer spannend. Und deswegen habe ich dort ein eigenes Team für die Thema Innovation und Digitalization dann halt aufgestellt. Trotzdem, parallel gab es noch halt die Bereiche dann halt Einkauf, Logistik, Supply Chain Planung, die dort zugearbeitet haben. Und diese Experten wissen, wenn es dann halt noch vom Bedarf war, mit den Bereichen halt, sag ich mal, erarbeitet wurden, aber übergeordnet immer wieder dann halt, sag ich mal, in dieses digitales Team dann halt die Themen zusammengehalten wurden, die Projektlisten in Form von Playbooks dann halt mit allen benötigten Bereichen dann halt durchgespielt wurden, nach der Realisierung mit den Bereichen das Ganze abgestimmt, zurückgegeben wurden. Und deswegen ist das eine Art, ein Internal Consulting Team, was die Prozesse in-house kennt, was mit dem Experten der Bereich zusammenarbeitet und bei Bedarf sogar External Consultants dann halt einkauft.
Du sagst, das sind 16 bis 18 Leute, die sind dann als autarke Einheit sozusagen organisiert, haben dann auch eine ganz andere Struktur. Also die Berichtslinien ändern sich dann ja auch, ne? Also die berichten nicht mehr an ihre ursprünglichen Abteilungsleiter beispielsweise, sondern organisieren sich neu innerhalb dieser Digitalisierungseinheit, ne?
Genau. Die organisieren sich neu, wo dann halt letztendlich ein Kopf dafür da ist, der direkt dann halt an mich berichtet, um letztendlich auch diese kurze Entscheidungswege dann halt zu haben. Ich persönlich möchte dann halt auch direkt mit in diese Thematik dann halt eingearbeitet sein, beziehungsweise mitgestalten, weil es passiert viel da draußen. Die Technologie entwickelt sich rasant. Wie du ja weißt, haben wir vor ein paar Jahren noch von KI als, was weiß ich, etwas Großartiges im Kommen gesehen. Und jetzt redet jeder davon, dass er eine KI-Anwendung hat. Wenn man genauer die KI-Anwendung sich anschaut, sind das meistens dann halt Themen, die auf Theorie basieren. Allerdings meistens für ein Unternehmen nicht anwendbar ist. Deswegen ist es dann spannend zu verstehen, okay, wie könnte ich genau diese Lösung, die ja super Ansatz hat, für mich dann halt nützlich machen. Und daher, ich rate Ihnen halt alle meine Führungskräfte, geht in die Themen rein, versteht die Technologie, versteht den Markt, aber auch dann halt, welchen Mehrwert bringt das uns? Und daher ist es für mich immer wichtig, die Innovationen direkt dann halt an die oberste Leadership-Ebene dann halt, sag ich mal, anzudocken.
Ja, ist interessant, dass es auch so hoch aufgehängt ist, ne? Was mich da interessieren würde, also die, wenn ich mir jetzt eine konkrete Situation vorstelle, für jemanden, der von diesen 16 bis 18 Leuten, die da in diesem Team waren, keine Ahnung, nehmen mal jemanden, der vorher für einen Frachteinkauf beispielsweise zuständig war. So, der kennt sein Tagesgeschäft, der kennt diese Abläufe dort und ist auf einmal Teil eines, ich würde es ein Beratungsteam, Digitalisierungs-Innovationsteam, wo die Arbeitsweise ja schon noch ganz anders ist. Ne? Also die Projekte werden anders betreut, das Tagesgeschäft ist nicht mehr das. Du kennst zwar das ursprüngliche Tagesgeschäft, aber die Rolle ändert sich ja fundamental, oder nicht? Und das ist eine ganz schöne Umstellung für diese 16 bis 18 Leute. Wie stellst du sicher, dass dieser Übergang da nahtlos funktioniert? Gab es da Reibungen und Probleme? Wie geht man damit um?
Ja, ich habe dafür eine gewisse Zeit eingeplant, weil es ist ein Projekt, es ist ein Transformationsprozess, was man auch dann halt gut geplant sein muss, aber auch dann halt mit der Kommunikation begleitet durch eine Weiterentwicklung der Personen in diesem Bereich, gerade dann halt auch die Führungsebenen, nicht zu vernachlässigen ist, weil letztendlich mit Kommunikation und Weiterbildung auch der agierenden Personen wird eine Abteilung wie diese dann halt erfolgreich oder weniger erfolgreich, wenn die dann halt vernachlässigt ist. Wie bin ich hier vorgegangen, um ein bisschen das Ganze mit Zahlen und Fakten zu belegen? Ich habe eine Analytic-Teams, die irgendwo in Vietnam, Singapur sitzt, gesagt, okay, ihr seid eigentlich Heads des Operations, weil ihr versteht, was letztendlich dann halt mit den Zahlen, Daten passiert. Aber ich möchte nicht, sage ich mal, die Zahlen, Daten nur als Zahlen, Daten sehen, sondern als Business-Treiber sehen. Sprich, was könnt ihr daraus verstehen? Was liest ihr? Sind das nur Prozesse, die wir von oder Pakete, die wir von A nach B schieben, produzieren, verkaufen? Oder könnt ihr da halt Mustern erkennen, um daraus Business zu generieren? Und das Team, was irgendwo in einer hinter, sage ich mal, Kammer saß, wurden auf einmal sehr entscheidend, weil die dann halt in eine Plattform agiert haben und gesagt haben, okay, wenn wir die Daten analysieren und da die Erkenntnisse dann halt dann mit allen mitteilen könnten, dann entsteht was super Wertvolles. Und dann hieß es, okay, wen brauchen wir da? Und dort haben wir angefangen zu sagen, okay, wir müssen eigentlich, die meisten Probleme sehen wir dann halt auf der Einkaufsebene, weil Einkauf kauft besonders gut ein, weil die beste Preise bekommen. Allerdings, wenn man weiterschaut, haben wir im Lager 1, 2, 3 irgendwo in der Welt so viel von dem Teil und der Einkauf kauft weiter ein. aber ja, die genau. Preise werden immer günstiger.
Misaligned Incentives würde man das nennen.
Ja, und der Einkauf an sich hat ja eigentlich seine Mission, günstiger einzukaufen. Aber dann haben wir gesehen, über mehrere Millionen Euro waren halt Lagerbestände da, die ich gesagt habe, okay, was machen wir damit? Interessant war, wenn man es noch reingeschaut hat, teils haben Expire-Date gehabt, Elektronik, die verschrottet werden mussten bald. Dann sage ich, wow, ist ja super interessant, dass wir so gut einkaufen können, aber wir haben nichts gekonnt, wenn wir halt zum Teil wieder verschrotten, ja, nach einer gewissen Zeit. Und so fingen dann halt die Diskussionen an, wo wir dann halt, sag ich mal, vom Daten ausgehend dann halt gesehen haben, wie können wir dann halt Strukturen schaffen. Dann haben wir die Einkaufsabteilung, die Projektleiter der Einkäufer dann halt, sag ich mal, in so ein Team dann halt als Gebilde dann halt mit reingeführt. Dann der Supply Chain Planer, der dann halt die Netzwerkplanung gemacht hat, der genau das, was die Datenanalysten gesehen haben, normalerweise überblicken wollte, in so ein Team reingebracht, damit er dann halt mit dem Einkäufern viel anders redet. Und jetzt wird es spannender. Wir brauchen auch den Vertrieb, der dann halt die Kundengewinnung mitverantwortlich ist und seine Demandplanung macht. Auch dort haben wir eine Demandplaner in so ein Team gemacht, um letztendlich zu sagen, okay, das, was der Markt will, werden wir produzieren. Andersrum, die Materialien kaufen wir ein, was der Markt will, und die werden produziert erstmal von den vorhandenen Kapazitäten, die wir im Haus haben, und dazu just in time, dann kaufen wir das zu, dann halt, was wir brauchen. Und natürlich braucht man auch in so einem Umfeld noch eine Controlling der Bewerteten halt, gerade CCC, Cash Conversion Cycle, macht das Ganze Sinn, aber auch IT affine Kollegen im Team, die dann halt das Ganze dann halt in Plattformen und Technologien umsetzen könnten. Und deswegen haben wir auch eine eigene Plattform aufgebaut, um zu sehen, End-to-End Supply Chain Lead Time, End-to-End Supply Chain Impact zu sehen, ja. Und das war dann halt spannend. Sprich, letztendlich sieht man dann halt, wenn man aus Daten Business generieren möchte, wie man dann halt auch Teams dafür gewinnt durch Transparenz und aber auch, sage ich mal, gegebenenfalls auch Mitarbeiter auf einmal eine ganz andere Bedeutung geben, die sie nie hatten, weil die nur Datenanalyst waren und auf einmal eine Sheriffmütze bekommen und heißt, okay, ihr, die Datenanalystin, werdet zu Businessmaker, ja. Und das war spannend. Und alle haben natürlich sich geehrt gefühlt, haben eine ganz andere Motivation gehabt, auch so ein Team mit aufzubauen. Und das hat letztendlich auch diese Organisation so gut ist es geworden, dass dann halt auch dann halt alle mitgestaltet haben, auch die, die bis jetzt Supporter waren, dann halt auf einmal eine Leadership-Rolle bekommen haben. Und dann braucht man auch einen Kopf dafür, der dann halt kommunikativ, aber auch Projektmanagement beherrscht und das in die Organisation einträgt. Und das ist sehr gut in diesem Fall gelungen, weil wir dadurch auch eine übergeordneten IT-Plattformen und Prozesse dann halt in diesen Rahmen dann halt eingeführt haben. Alle Projekte, die innerhalb der Supply Chain, aber auch über die Supply Chain hinweg dann halt dort in einer Abteilung dann halt gesammelt haben, sag ich mal, Nummern zugeteilt haben nach Prioritäten und diese erfolgreich dann halt eins nach dem anderen halt abgearbeitet haben. Zuerst die most important, aber auch die anderen, die dann halt auch letztendlich so den Mehrwert beigetragen haben.
Ja, was spannend ist an dieser Diskussion, merke ich gerade, ist, dass diese, was ursprünglich eigentlich gedacht war als eine Innovationseinheit, die neue Innovationen vorantreiben soll, dadurch aber auch eine ganz andere zusätzliche Funktion bekommen hat. Nämlich dieses Zusammentragen, dieses Aufbrechen von Silos, wie du es am Anfang genannt hast, ne? Also, dass du auf einmal sozusagen funktionsübergreifend Prozesse und Daten analysierst und da dann sozusagen auch eine Funktion plötzlich erlangt, die Dinge offenlegt und transparent macht und dann auch darauf basierend dann Änderungen auch zurücktreibt in die einzelnen Abteilungen, was ja weit über die ursprüngliche Charta sozusagen von so einer Innovationseinheit hinausgeht, ne? Also es geht hier nicht nur darum, dass du so ein Team hast, dass man sich mal ein paar coole Startups anguckt und irgendwie mal versucht, dass irgendwo mal ein Use Case stattfindet, sondern die Funktion, diese Einheit, die du beschreibst, geht weit darüber hinaus, ne? Wenn ich das richtig verstehe.
Richtig, weil irgendwann werden dann halt da Startups dann dazu arbeiten, weil wir eine Open Plattform geschaffen haben. Na, hier geht es wirklich dann halt um eine Einheit, das dann nicht nur für die Supply Chain eine Innovation betreibt, sondern darüber hinaus auch die Supplier unterstützt, zu schauen, okay, wo an diesem Prozess end-to-end haben wir ein Problem, erkennen das frühzeitig. Und in der Automotive ist ja normal dann halt, dass man dann 6, 7 Monate bevor dann ein Problem auftritt, dann auch frühzeitig dann halt schon an die Lösung arbeitet, um just in time, just in sequence zu etablieren. Und ähnlich haben wir hier auch dann halt gesagt, okay, wir wollen nicht nur die Supply Chain Problem erkennen, sondern halt auch darüber hinaus dann, was bringt Business? Und das haben wir dann halt auch den Forschern zurückgemeldet, oder die Vorstände in diesem Falle, um zu sagen, wenn wir über die Supply Chain hinaus Digital Office die Themen dann halt, sage ich mal, zur Verfügung stellen, dann könnte man dann halt auch ganz anderen Business gewährleisten. Ganz einfaches Beispiel. Ich habe vorhin erzählt von den Teile, die gegebenenfalls verschrottet werden müssten, weil Expired Date war. Manchmal hat man auf Lager Produkte, die man für eine bestimmte Funktion eingekauft hat. Wenn man die Transparenz geschaffen hat, sieht man auf einmal, dass man diese Materialien auch für andere Produktgruppen einsetzen könnte. Gegebenenfalls sogar mit mehr Leistung, als die anderen Produkte bräuchten. Aber bevor ich sie verschrotte, verwende ich dann halt Platinen, Produkte mit mehr Leistung für etwas anderes und kann dadurch dann halt Millionen von Euros dann halt ersparen. Und das sind Erkenntnisse, die man durch Transparenz schafft, über die Supply Chain zu R&D geht und sagt, okay, letztendlich könnte man dann halt schauen, ob diese Materialien, die zwar hochwertiger sind, für weniger hochwertige Produktgruppen einsetzt, aber dadurch dann halt Mehrwert schafft und nicht verschrottet. Und da sind Erkenntnisse, die normalerweise nie zur Diskussion kommen, wenn man diese Transparenz auf der Datenebene nicht schafft. Und das ist dann halt das, wo wir dann halt neben der Innovation an sich für die Supply Chain halt dann halt auch eine ganz andere Möglichkeit geschaffen haben, auch auf Produktebene Mehrwert zu generieren. Das Gleiche gilt auch mit Lieferanten und gerade mit vielen Chip-Lieferanten, wo man dann halt sagt, okay, so viele Wafers haben wir auf Lager. Könnten wir damit anders umgehen? Könnten wir gegebenenfalls diese anders verwenden, auch wenn die für eine bestimmte Produktgruppe bestimmt sind. Und da wir Gott sei Dank so viele innovative Menschen in allen verschiedenen Bereichen haben, aber zu wenig miteinander reden, schafft man dadurch auch halt neue Möglichkeiten, dann halt auch erfinderischer zu werden, innovativer zu werden, aber viel, viel entscheidender, dann kann man auch auf die Kundenwünsche dann halt mit weniger Kosten auch was super Wertvolles schaffen.
Wie kann ich mir das Tagesgeschäft dieser Gruppe vorstellen? Wenn wir jetzt ist mir klar, dass da sozusagen zusätzlich zu diesen neue Innovationen finden und gucken, wo die passen und irgendwelche Use Case etablieren, in die Abteilung treiben. Das ist eine Funktion. Darüber reden wir gleich nochmal ein bisschen mit dem Detail, weil das ist bisher noch nicht richtig zu Wort gekommen. Aber auch gleichzeitig diese Funktion, Prozesse, Daten analysieren, Transparenz schaffen und neue Erkenntnisse gewinnen. Das sind ja zwei verschiedene Aufgaben sozusagen. Wie sieht das im Tagesgeschäft aus? Und was mich vor allem interessiert würde, wie ist dann dieser Feedback-Loop zurück in die Abteilung, um tatsächlich, okay, wir haben ja was festgestellt, beispielsweise einen Bestand von Materialien, von Komponenten, die für andere Fälle zum Beispiel nützlich wären. Das ist ja ein Beispiel, was du gerade genannt hast. Wie wird das dann zurückgetragen in die Abteilung? Wie werden daraus dann Business-Entscheidungen, die tatsächlich was ändern? Wie funktioniert dieses Feedback-Loop? Lass mal damit anfangen, um zu verstehen, also vielleicht am Beispiel des Tagesgeschäfts, wie das aussieht und wie dieses Team da vorgeht tagtäglich.
Ja. Also so ein Team ist idealerweise in einer Matrix-Struktur organisiert, letztendlich mit einem Teamleader, der dann halt die Themen zusammenhält. Die wählen dann halt anhand von Playbooks, gibt es erstmal Konzeptphase, wo für verschiedene Themen dann halt Ideen gesammelt wird und die Ideen werden in Projekte und Programme dann halt, sag ich mal, in Programme und danach dann in Projekten eingeleitet. Die Projekte bekommen typischerweise dann halt einen Projektnamen mit Projektnummern, nach Prioritäten und Nutzen, was sie auch der Unternehmung bringen. Dementsprechend wird ein Projektteam geformt, das an einem Projekt arbeitet mit Start und Ende, wo wir auch dann halt die typischen Meilensteine und Kosten verfolgen. Und da wird über dieses Team hinaus, was auf einmal eine Projektleiterrolle übernimmt, die gegebenenfalls auch eine große Teams von verschiedenen Bereichen führen, um an diesem Thema zu arbeiten, gibt es eine typische Projektorganisation, das letztendlich dann halt sowohl im Tagesgeschäft sich Leuten halt rausholt, die in diesen Projekten arbeiten, aber zugleich auch im Labor, im Lab dann halt Lösungen implementieren, die eins zu eins mit den Bereichen, mit den Abteilungen dann halt erarbeitet wird und angewandt wird. Und dann gibt es typischerweise dann halt eine Go-Live nach dem Phasen 1, 2, 3, je nach Gate-Phase. Und dann wird dann halt so eine neue Innovation dann halt auch angewandt und ausgerollt. Das ist typisch, wie so ein Team arbeitet, in der Form von ja, Projektleiter, die dann, sag ich mal, mit den Bereichen arbeitet. Zudem, die 16 bis 18 besagten Männer haben darüber hinaus dann halt noch eine Core-Team-Topics, wo die dann halt die Erfahrungen, die sie dann halt in dem Projekt gesammelt haben, nochmal zusammentragen und zugleich dann halt nützlich für anderen machen, ja, diese Erfahrungen. Typischerweise arbeitet eine Member von diesem Team gleichzeitig an zwei bis drei Projekten, wo er dann halt seinen Bereich, sein Team dann halt vertritt, gegebenenfalls in der Form von Projektleiter, aber auch einer Projektmitarbeiter, je nachdem, wie Themengewichtung ist. Sprich, wenn die Themengewichtung mehr in der Logistik ist, dann ist der Logistikexperte typischerweise der Projektleiter für so eine Thematik, während woanders, wo die Thematik Technologie im Vordergrund steht, er dann halt der Technologe, dann halt die Projektleitung hat und der Logistiker trotzdem früh genug eingebunden wird, um die Logistikthemen dort auch zu vertreten.
Wie wird der Erfolg von diesem Team gemessen? Was sind so typische Metriken? Also man muss ja irgendwie auch dann nach so einer großen Umstrukturierung irgendwie auch beweisen, dass dieses Team tatsächlich auch was bringt, letztlich am Ende des Tages. Und häufig entstehen die Mehrwerte ja in den Fachabteilungen. Das wird ja wieder zurückgespielt. Mit anderen Worten, wie messt ihr oder wie bekommt ihr Credit dafür, für die Dinge, die ihr vorangetrieben habt in
Ja,
diesem Team
ja.
da?
Wir messen das dann halt typisch wie in einem Projekt. Wir definieren Meilensteine, die dann halt sowohl Zeit, Innovations, Entwicklungsstatus, wie aber auch die Kosten, die verursacht werden, dann halt gemessen werden. Zudem aber auch, welchen Mehrwert haben wir generiert in Form von KPIs. Bestes Beispiel, man schaut sich dann, sage ich mal, zum Projektbeginn oder vorher dann halt gewisse KPIs wie Lead Time, Operational Cost oder aber auch, sage ich mal, die Verschrottungsrate, für ein Projekt und vergleichen halt nach dem Rollout in den ersten 6 Monaten, welchen Erfolg haben wir damit erzielt und wie entwickelt sich das dann halt gegebenenfalls dann halt Prognose dann halt in den nächsten 6 Monaten, wenn wir so weitermachen, sodass wir nicht nur beim Projektabschluss, Realisierung dann halt diesen Projektbewertung dann halt mit aufhören, sondern halt end-to-end dann halt langfristig auch eine Monitoring machen. Ich schaue mir meistens die Top 5 KPIs der letzten 3 Jahren mir an und schaue, wenn wir diese Trend weiterhalten, wie entwickelt sich das? Und da erkennt man auch Mustern dann halt, ob so ein Projekt erfolgreich ist oder nicht. Und wenn es aus irgendeinem Grund dann halt nicht erfolgreich war, dann was können wir denn verbessern? Weil letztendlich sind wir Menschen, die versuchen, was Gutes zu machen, dabei passieren auch Fehler. Und aus diesen Fehlern muss man lernen. Auch jeder Mitarbeiter, das ist auch sehr wichtig, der Fehler gemacht hat, muss offen damit umgehen. Es darf Fehler gemacht werden. Das muss nur halt, sag ich mal, allen klar gemacht werden, wie können wir aus diesem Fehler lernen und dass sich das nicht wiederholt.
Das heißt, ihr messt den Erfolg auf Projektbasis, ne? Also die verschiedenen Projekte, die ihr anstoßt, aber hat dann auch so ein Roll-up sozusagen, was das gesamte Team letztlich am Ende des Tages fürs Unternehmen geschaffen hat. Gibt es da so eine Art Roll-up von den Gesamtmetriken sozusagen?
Genau, weil letztendlich wir nach dem Projektabschluss haben wir die Realisierungsphase, wir begleiten das Ganze die nächsten 6 bis 8 Monate, um die Erfolgs, sage ich mal, Entwicklung dann halt zu sehen, ein paar Korrekturen vorzunehmen. Typischerweise, wenn IT-System ausgerollt wird, kürzlich haben wir ein End-to-End-Planungssystem ausgerollt, was die gesamte Supply Chain dann halt beplant hat. Das geht nicht innerhalb von ein paar Tagen, sondern es ist ein Projekt, was mit Sicherheit dann halt 3, 4 Jahren daran gearbeitet und Rollout innerhalb von 3, 4, 5 Monaten gemacht wird global, aber weiterhin dann halt on the job verbessert werden muss. Und da wird dann halt auch so ein Team ganz eng mit dem Bereichen arbeiten, die Schulung, die dann halt vor dem Projektbeginn gemacht wurden, dann halt auch, beziehungsweise vor dem Rollout gemacht wurden, nochmal intensiviert, on the job dann Themen verbessert. Und da entsteht dann auf einmal viel mehr an Mehrwert, was generiert wird, als in der Projekt-Blueprint-Phase.
Ja. Wie lange muss man auf ein Return on Investment warten? Schon im ersten Jahr, Jahr 2, Jahr 3? Also jetzt, wenn ich auf die Gesamt-Return on Investment von so einer Einheit da achte, ne? In diesem speziellen Fall jetzt 16 bis 18 Leute, die genau diese Aufgaben dort haben. Wie lange muss man warten, bis sich das tatsächlich rentiert, was man da gebaut hat?
So Richtwerte? Es ist ja immer abhängig von Projekt, die Größe des Projektes, wie man dann halt Return of Investment misst. Was ich sagen kann, ist, es zahlt sich schnell aus. Wenn ich nur halt vergleiche, wenn ich ein Beratungsteam von größeren Häusern hole, das für wenigen Wochen dann gegebenenfalls dann halt mehrere hunderttausend Euro kosten, versus Mitarbeiter, die Erfahrung im Haus haben, diese weiterhin begleiten, dann ist sogar Return on Investment nach kürzester Zeit erreicht. Weil diese Know-how, was in den Bereichen gegeben war, ist ja nicht verloren für ein Unternehmen. Die ist ja immer noch da. Diese Mitarbeiter können ja dann halt auch im Falle in den alten Funktionen dann immer noch dann halt Supportstellung geben, wenn es Bedarf ist. Aber ich achte darauf, dass sie natürlich sich dann halt auf die neuen Themen sich da fokussieren und dadurch Mehrwert schaffen. Deswegen für sich, das Team an sich, hat man Return on Investment innerhalb von wenigen Monaten, weil die schaffen Mehrwert. Weil die schaffen Mehrwert für den Bereichen, die sie gearbeitet haben. Die Themen, wofür die vorher gebrannt haben, haben die auf einmal die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit mit anderen Experten zu realisieren. Und geben das zurück in die Bereiche. Es ist ja auch im Team so eine kleine Wettbewerb da, dass dann halt, ich sitze oft mit dem zusammen und sage, okay, in unserer Regelkreise einmal im Monat, wo jeder dann halt weltweit zugeschaltet ist, welche Ideen haben wir? Dann trägt der Logistiker dann halt die Ideen, die er dann halt für wichtig erachtet, vorbereitet, mit welchen Value bringt er, was braucht er für Ressourcen und wie lange hat er, wie schnell hat er das umgesetzt? Seine Ideen, Businessplan, was er vorstellt. Und dann wird es dann halt im Team entschieden, welchen wir machen. Das heißt, dadurch, wenn wir dann auf einmal dann halt die Potenzialen von Supply Chain oder Einkauf, die dann halt mehrere Millionen Euro für die Unternehmung bringt, schneller dann halt, sage ich mal, realisieren, dann haben wir einen Mehrwert, was sonst nirgendwo anders gemessen werden würde in der Form. Und dadurch auch die ROI letztendlich sogar viel, viel schneller realisiert ist. Sprich, ein Beispiel: Im Einkaufsbereich habe ich ein Potenzial nicht gehoben, weil ich nie die Ressourcen in der Einkaufsabteilung hatte. Von 3 Millionen Euro, wenn ich eine Umstellung von einem Produkt, beste Beispiel Value Engineering. Man Cost Engineering, Value Engineering, man designt ein Produkt etwas anders, Funktionalität passend, aber wählen nur, sage ich mal, andere Materialien beziehungsweise andere Supplier. Bekomme dann halt durch einen Wechsel, was in der Projektrealisierung 6 Monate dauert, 6 Millionen Euro gespart. Setze darauf 3 Mitarbeiter. Sprich, die 6 Millionen Euro, wenn ich in 6 Monaten realisiert habe, für 3 Mitarbeiter, die im Schnitt, die waren ein Satz von 100.000 Euro pro Mitarbeiter, 300.000 Euro, dann kannst du dir selber errechnen, welche ROI-Wert ich da dann halt bekomme.
Ja, ich möchte nochmal zurück zu dieser, das lässt mir irgendwie keine Ruhe, diese Art und Weise, wie du damals in allen diesen Bereichen, wo du es bisher gemacht hast, die Teams zusammengestellt hast. Es ist ja eine Sache zu sagen, Mensch, hier, ich habe hier jemanden, der ist so total pfiffig, er macht, mich nochmal das Beispiel Frachteinkauf nochmal zu nehmen, ne? Besonders pfiffig, junge Frau, junger Mann, wie auch immer, besonders pfiffig, brennt auch für Innovation, will irgendwas was verändern, will gerne, also können wir gut gebrauchen für diese Innovationseinheit. Aber das tägliche Arbeiten in dieser Innovationseinheit gleicht ja eher, du hast es gerade verglichen mit irgendwie einem McKinsey-Team oder einem Beratungsteam, was man normalerweise da reinsetzen würde und sowas machen würde. Das ist ja schon nochmal eine ganz andere Aufgabe. Wie stellt man sicher, dass die Leute, die vorher eine ganz andere Aufgabe hatten, Frachteinkauf beispielsweise, jetzt mehr in so einer Art Projektmanagement-Funktion sind, wo das mehr so eine Art Beratung, interne Beratung ähnelt als alles andere? Das ist ja schon nochmal eine ganz andere also ein anderer Schnack, ne? Ist eine Umstellung.
Ja. Um dort auch ein Beispiel zu geben, ich habe kürzlich ein Projekt gehabt, beziehungsweise Idee, und habe dafür Mitarbeiter gesucht, die für so ein Thema brennen und aber auch, sage ich mal, leiten können. Dann haben wir eine Announcement in der Firma verteilt und gesagt: Okay, wir haben Top-Projekte in diesen Bereichen. Wer im Unternehmen hätte Interesse, sowas zu gestalten? Für alle, die innerhalb der Supply Chain, bei mir waren es dann halt um die circa 600 Leute, die dann halt offen diese Einladung bekommen haben. Da meldeten sich dann irgendwelche Kollegen, die in der operativsten Themen unterwegs waren, tagtäglich, und sagten: Okay, ich hätte Lust, daran zu arbeiten. Derzeit hätte ich sogar 30% Zeit, um das zu gestalten. Okay, man könnte die direkt bestrafen und sagen: Okay, was hast du bis jetzt mit dem restlichen Zeit gemacht? Aber für mich war es eine eher
Ich bin hier
entscheidende.
überhaupt nicht ausgelastet. Ich brauche dringend neue Aufgaben.
Ja, da darf man jetzt nicht der Controller sein in diesem, sondern eher dann sehen: Okay, cool, dass ich dann halt da mitarbeite, sich Gedanken machen und dann sagen: Okay, ich könnte dann halt neben meinem Job auch so ein Thema gestalten, weil die dann halt natürlich die Möglichkeit sehen, in diesem High-Potential-Team mitwirken zu können. Und dann bekommen die halt so eine Art einen Side-Job, wo die in Projekten mitarbeiten können. Und für die dann natürlich auch die Tür, dann halt auch sich dann weiterzuentwickeln für eine gewisse Zeit und dadurch dann halt potenziell auch so einen Job in so einer High-Potential-Team zu bekommen. Das war sehr, sehr entscheidend. Ja, wo dann halt sich Leute gemeldet haben aus Vietnam, aus China und so Co. und sagen: Okay, das könnte ich. Und interessanterweise sind das ja meistens Menschen, die hier in Europa dann halt nie eine Möglichkeit bekommen, dann halt an vorderster Stelle Projekt zu gestalten in einer deutschen und halt europäischen Organisation. Und das ist interessant, wo ich dann sage: Okay, Menschen die Möglichkeit geben, die für etwas brennen, dann halt auch dann halt für Themen zu gewinnen, Nummer eins. Nummer zwei, natürlich die Beratungshäuser, die haben viele Erfahrungen, die will ich auch hier nicht schlecht darstellen, weil die braucht man auch. Ich habe sehr stark mit McKinsey zusammengearbeitet während meiner Zeit bei Magna Hanon, aber auch andere Häuser, die wirklich On-Demand-Themen bringen, aber meistens dann halt auch viele Ressourcen im Haus brauchen dann halt, um so eine Idee zu verwirklichen, aber auch diese Ideen überhaupt auf McKinsey-Papier zu bringen. Und hier habe ich ein Team, was sagt: Okay, wir kennen die Themen, wir können uns anders orientieren, gestalten, unsere Zeiten anders definieren und können auch so ein Thema mit nach vorn bringen. Und dadurch entsteht auch eine ganz andere Teamdynamik, wo dann halt dieser Erfolg, Ideenumsetzung dann halt im Vordergrund steht und dann halt auch an sich zwei Rollen hat. Einerseits macht man seine operativen Themen Und zudem leistet man Beitrag zu Themen, die übergeordnet sind, ja, in der Form von Excellence, Operational Excellence haben wir genannt, in der Form von Beratungs-Consultancy-Themen. Und jeder brennt dafür und sagt, das ist mein Thema, das bringe ich dann halt in diese groß übergeordneten Innovationsthematik mit rein. Und da habe ich auch eine Rolle und bin auch Teil des Erfolges. Und das macht dann halt so ein Team am Ende aus. Ich hoffe, ich habe deine Frage ein bisschen beantwortet.
Ja. Was mich interessieren würde, du hast jetzt ja auch gerade mal dargestellt, dass zumindest das Interesse von Mitarbeitern irgendwie global über das ganze Unternehmen verteilt war. Im Tagesgeschäft kann das dann schwierig werden, wenn du wirklich so weit verstreut bist, in Vietnam und China und Deutschland. Also das Team sitzt dann nicht physisch zusammen in Deutschland in einem Headquarter, sondern ist wirklich tatsächlich über den Globus verteilt, in dem Fall?
Ich hatte immer globale Teams gehabt, weil darin sehe ich auch einen Mehrwert. Diversity in Knowledge, unabhängig von Kultur und Co., ist sehr wichtig, weil ein Werk in China oder in Algerien oder in Argentinien beispielsweise sieht die Themen ganz anders als das, was die Headquarters vordefinieren, weil auch Gegebenheiten in den Local Environment halt auch sehr entscheidend sind. Das gleiche auch die angebundenen Lieferanten. Deswegen ist es immer wichtig, eine globale Richtlinie zu haben von Headquarters, sagt, okay, da wollen wir hin. Allerdings auch dann halt die Besonderheiten der vor Ort gegebenen Prozesse mit berücksichtigen. Deswegen ist es entscheidend dann halt, dass genau diese Mitarbeiter, die ganz weit außen in der Welt dann halt sitzen für die Firma, in so ein Projekt damit einzubauen. Und dadurch wird erst ein Projekt erfolgreich, weil wenn ich vom Headquarter hier, ob es in Köln, Frankfurt oder jetzt Mannheim ist, da was vorgebe, aber letztendlich die Probleme vor Ort ganz anderer sind, versteht eine Mitarbeiter in Vietnam oder in Südchina überhaupt nicht, was will der Mensch da von Headquarter? Wieder mal eine super PowerPoint-Präsentation mit Vorgehensweise, aber bis ich das verstanden habe und umgesetzt habe, vergehen Zeiten. Und deswegen gibt es auch viele Themen, die untergehen, wenn es nur rein von Headquarter etwas vorgegeben wird. Andersrum, hab als Headquarter-Funktion eine Idee, geh raus zu den Menschen, die diese Business draußen machen, verstehe, wo es drückt, höre zu, lerne und mache das Ganze dann halt zu einem Konzept, wo du eine End-to-End-Lösung dann einführst und vor allem dann halt bring die Menschen rein, die dann halt auch diese Themen realisieren wollen, dafür brennen, aber auch, sage ich mal, bis jetzt dann halt auch einen gewissen Beitrag dann halt zu Unternehmenserfolg geleistet haben.
Ich glaube, ein weiterer Vorteil, den so ein distribuiertes Team, auch ein diverses Team, was aus verschiedenen Funktionen besteht und so weiter und so fort, in verschiedenen Regionen sitzt, hat beispielsweise auch einen ganz anderen Blick auf Technologien oder Startups oder Möglichkeiten, die in diesen Regionen beispielsweise unterwegs sind. Ja. Also wie gut hast du beispielsweise einen Überblick von neuen Startups, die in China gerade entstehen oder in Vietnam oder in Argentinien, wenn du in einem Headquarter in Mannheim sitzt? Nee. Das ist jetzt so der Brückenschlag zu ein Thema, was ich definitiv noch besprechen wollte, und zwar die Art und Weise, wie ihr Technologien von außen tatsächlich reinholt, wie ihr aufmerksam werdet auf spannende Technologien, die bei euch einen Platz haben könnten, wie das funktioniert und da vielleicht noch dein Blick darauf, warum so ein distribuiertes Team dann wahrscheinlich sehr, sehr hilfreich sein kann.
Ja. Spannend ist, derzeit passiert viel in Vietnam. In Vietnam passiert viel gerade, weil viele dann halt, sagen wir mal, China Plus One gerade in der Vorbereitung und Umsetzung sind. Ja. Deswegen auch eine super Start-up-Szene, wo viele ausgebildete Menschen in Technologien unterwegs sind. Die Idee, wie kann man halt daraus lernen? Deswegen habe ich ja auch gerade erzählt, dass ich ein halt Analytic-Team in Vietnam aufgesetzt habe, die in die Welt jetzt, sag ich mal, die ganze Themen nach vorne treibt. Ähnliches gilt auch für China, wo die Technologie dann halt fast Jahrzehnte, hätte ich schon fast gesagt, fortgeschritten ist, während wir hier gerade dann halt in Deutschland oder in Europa über irgendwelche Technologien uns Gedanken machen, ist es schon längst schon umgesetzt. Ja. Und da dann halt, wie kann man dann mit diesem Speed mithalten, beziehungsweise von dem Lernen, einfach im kleinen Kreis dann halt auch vor Ort mit dem lokalen Team dann halt lernen, ausprobieren und ausrollen in die globale Welt. Das ist ein Trend, was ich letzte Zeit gesehen habe und dann halt auch so, why not? Die Headquarter-Funktion oder Organisation muss nicht immer die sein, denen halt alles vordenkt und dann halt die Klügste muss nicht im Headquarter sitzen, sondern andersrum. Nutze dann halt die Ressourcen, diese Menschen da draußen, die Entwicklung ganz anders erleben, weil es dann halt notwendig ist zum Überleben für so eine Region wie eine Vietnam. Wenn du aber auch, sag ich mal, in anderen südasiatischen Länder gehst, nutze die und bring die nach den zentralen europäischen, sag ich mal, Headquarters, um dadurch sogar Mehrwert zu schaffen, dadurch sogar Wettbewerbsvorteil. Ja, in Malaysia passiert derzeit viel. Kaum viele, wenn die an Malaysia denken, denken, okay, an Billiglohnland, ja. Nein, da passiert viel Innovation von den Lernen. Warum? Weil die gesehen haben, okay, mit allein, sage ich mal, Arbeitskosten, die relativ günstig ist im Verhältnis zu Europa, damit können die auf Dauer nicht mithalten. Also investieren die dort in Innovation. Ein weiteres Beispiel ist es auch Afrika, dass das weitaus viel, viel weiter war als Europa im Bereich Mobile Payment. Ich erinnere mich an eine Zeit vor circa 15 Jahren, habe ich in Frankfurt mit afrikanischen Delegationen und der damalige Bundeswirtschaftsminister gesessen und hieß, okay, wie war das, der Buschmann kauft bei der Tomatenfrau dann halt über Handy-Payment seine Tomaten für wenige Cent. In Europa haben wir überhaupt solche Systeme damals nicht gehabt. Also das, was schon damals dort an digitale Funktionen vorhanden war, sind wir gerade halt in der Realisierung. Und da hieß es dann halt, wie können wir da von Afrika lernen? Nur halt, sagen wir, wenn ich 10, 15 Jahre da zurückblicke. Hier muss man jetzt sagen, okay, im Zeitalter von KI und Robotik, wie können wir denn halt vom da draußen lernen, die einfach dann ohne größeren Compliance und Regularien dann halt einfach Themen machen, ausprobieren und wenn es funktioniert, dann halt weiterentwickeln. Wie können wir dann halt diese Mentalität schaffen, diese Mindset und davon lernen und sogar nach Europa dann halt etablieren?
Also eine gewisse Risikobereitschaft muss da sein, aber zugleich muss man das ein bisschen abwägen, ne? Man kann jetzt nicht irgendwie irgendwelche wilden Startups da auf Teufel komm raus, aus allen Regionen rein und alles ausprobieren, sondern man muss einen gewissen Rahmen bieten. Also Risikofreudigkeit ja, aber so mit Leitplanken wahrscheinlich, so würde ich es formulieren.
Ja, deswegen haben wir einen Bereich darüber, das ja auch diese Themen bewertet. Man probiert aus, man darf dann halt wirklich dann halt eine Startup-Mentalität in so einem Team haben. Aber letztendlich haben wir auch ein Board, was darüber entscheidet, welche Technologien dann halt angesetzt werden. Wichtig ist, dass man ein gewisses Budget dafür zur Verfügung stellt, Industriepartnern einlädt, sage ich mal, im Bereich Startups, aber auch Universitäten, aber auch Technologiehäuser wie Fraunhofer, wo ich auch, by the way, Fraunhofer Magdeburg dann halt als Kurator, Advisory Member da tätig bin, die Möglichkeit geben, dann halt mit der Industrie neuen Technologien dann halt weiterzuentwickeln. Und dann gibt es dann darüber hinaus dann halt ein Board, was entscheidet, was bringt es für uns als Unternehmen dann halt die Technologien weiter und dementsprechend gebe ich die frei, ja, nein. Und das ist dann halt ein Rahmen, was man schaffen muss. Aber wirklich gewisse Offenheit für neue Technologien zeigen, weil die Zukunft der Supply Chain, aber auch der Industrie wird nur durch Technologie, sage ich mal, dann halt gestaltet, aber auch nicht nur durch die Technologie allein, sondern auch die Fähigkeit von Mitarbeitern, die so eine Technologie nach vorn bringen wollen, die gewisse Risiken eingehen, die gewisse Mut beweisen müssen, aber auch, wenn Fehler passiert, darüber offen mit umgehen, dass man halt also sagt, okay, Fehler ist passiert, was kann ich denn halt daraus lernen? Und auch Themen kritisieren dürfen. Kritisieren dürfen und sagen, okay, das sehe ich nicht so. Diesen Raum dafür geben, dass sie halt sich da aussprechen dürfen und nicht direkt dann halt bestraft werden. Und das ist eine Kultur, was man dann halt auch dann schafft. Gerade dann halt, wenn man die asiatischen Kollegen dann halt mit einbindet, wo auch offen über Themen reden, gegen den Chef auch kritisch sich äußern und so weiter, das für den nicht alltäglich ist, aber auch die dazu befähigen, weil letztendlich sind wir eine Global Team. Und wenn man dann halt diese globale Diversity-Themen in Form von Technologie jetzt in diesem Fall dann halt nutzen möchte, muss man auch halt diese Team befähigen, miteinander zu arbeiten.
Wenn du jetzt so mit Kollegen sprichst aus anderen Branchen, aus anderen Unternehmen, hast du das Gefühl, als wenn dieser Ansatz, so wie du ihn beschreibst, schon häufig angewendet wird? Oder ist es noch relativ Neuland, relativ frisch und sollten wesentlich mehr Unternehmen solche ähnlichen Schritte wagen?
Ja, ich betreibe ja die Thematik unter End-to-End Supply Chain. End-to-End Supply Chain für mich, wie du ja weißt, ich habe ja vorhin beschrieben, fängt für mich halt die Kundensicht an, also die gesamte Vertriebsplanung, Demand Planning, über die gesamte Produktionsplanung, Materialplanung hin zu Einkauf, strategischer Einkauf, operativer Einkauf und auch eine Abteilung, die eine Einkaufsentwicklung macht. Wenn man das Ganze unter einem Hut hat, dann macht man sich Gedanken dann halt, welchen Impact erzeuge ich, wenn ich verbindende Elemente finde, um Mehrwert zu schaffen. In vielen Firmen, gerade im Mittelstand, sind diese Bereiche dann halt autark organisiert. Sprich, Einkauf ist für sich unterwegs, Logistik ist für sich unterwegs, Supply Chain in der Form Planung übergeordnet gibt es meistens nicht. Und dann gibt es halt der Vertrieb, der dann halt auch die Planung macht, aber nicht connected. In diese Connectivity sehe ich Mehrwert und davon sieht man nicht so oft. In den größeren Häusern, gerade im Teil Automotive, hat man die Ansätze schon länger gehabt. Die sind wiederum aber auch stark unterwegs in Logistik, was ja da dann halt einen super Kostendruck mit sich hat. Just in Time, Just in Sequence kennen wir alle. Der Einkauf an sich schaut meistens dann halt auf die Kosten, Piece Price Thematik meistens nicht gelingt mit dem Logistikthemen. Und der Vertrieb ist für sich unterwegs dann halt, um Programme zu gewinnen. Aber ich glaube, es wird mehr End-to-End-Approach geben müssen und deswegen erfahre ich dann halt auch in vielen Gesprächen von Peers, die dann halt so einen Weg gehen möchten, aber immer noch einen Weg zu gehen ist. Es gibt aber auch einige, die sagen, okay, daran haben sie schon Mehrwert gesehen, teilweise haben sie schon die ersten Anwendungen, aber man sieht selten diese End-to-End-Connectivity. Und dieses verbindende Element für mich ist ja immer, dass du einen Buddy brauchst, also sprich etwas, was so ein Thema aufnimmt. Und auch dann halt ein Team, was dann sagt, okay, es ist ein Invest, hier in diesem Beispiel von den 18 Mann, aber ich habe es auch, wie gesagt, vor 10 Jahren ein Team gehabt von 9 Mann, die das Gleiche gemacht haben, fast eins zu eins, ja, nur halt die Themengewichtung war eine andere. Die gibt dann halt die Möglichkeit, eine Plattform, um solche Themen zu zeigen. Und wenn man Transparenz geschaffen hat, als verbindendes Element, dann ist das immer wertbringend für alle Unternehmen. Und ich glaube, da werden dann halt viele Unternehmen auch demnächst so einen Weg gehen müssen, um zu überleben.
Ja, ich hoffe, der eine oder andere wurde inspiriert. Wer Bock hat, sich mit dir auszutauschen, ich lasse mal einen Link in den Shownotes oder ein LinkedIn-Profil. Vielleicht ist der eine oder andere Practitioner aus dem Bereich Supply Chain in der Industrie oder auch im Handel beispielsweise dabei, der sich mal austauschen will. Wär super. Abdi, vielen, vielen Dank für die tollen Insights. Ich habe das Gefühl gehabt, dass da noch viel mehr zu reden war, als das, was wir ursprünglich mal im letzten Jahr in Frankfurt besprechen konnten. Gut, dass wir nochmal so tief reingegangen sind in die Materie. Finde ich mega spannend. Klasse, was du da bisher gemacht hast. Und tolle Inspiration. Danke, dass du dabei warst. Und mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao, ciao.